Live in Mixtapes. Hallo Lukas.
Hallo Christian.
Weißt du, welche Folgen bei uns eigentlich besonders gerne gehört werden, rein von den Hörerzahlen?
Vielleicht die lebensbejahenden?
Nein, die lebensverneinenden. Also ich glaube, eine unserer Alltime-besten Folgen ist die über Depressionen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, jeder, der auf unsere Seite kommt, hört sich als erstes die Depressionsfolge an.
Okay.
Ich schließe daraus, die Menschen sind, glaube ich, nicht alle depressiv, aber alle wollen glücklich sein.
Okay.
Und viele wollen so abchecken, ob sie jetzt eigentlich eh schon depressiv sind oder vielleicht nur normal traurig. Und letztlich, glaube ich, läuft es immer darauf hinaus, dass die Leute glücklich sein wollen.
Oder, ja genau, das abstecken wollen zumindest, nur das definiert haben wollen. Was ist Glück, was ist Unglück, wo stehe ich? Aber es ist auch ein bisschen Wien und Österreich natürlich.
Glaubst du?
Naja.
Es ist so ein Thema, ja. Nicht traurig sein, nicht psychisch krank sein, glücklich werden, Ministerium des Glücks. Mhm. Ist dir schon aufgefallen, dass es viele Lieder gibt, die zum Thema Glück sind?
Das ist mir schon mal aufgefallen, ja.
Mhm. Ich meine jetzt aber nicht so Lieder wie I'm Walking on Sunshine von Katrina and the Waves, sondern wirklich Lieder, wo man was mitnehmen kann für sich.
Ja.
Und da haben wir jemanden auch noch eingeladen, denn da gibt es noch jemanden, der hat sich über das ganz genau Gedanken gemacht. Zugeschaltet zu uns aus Deutschland, Michael Behrendt.
Hallo.
Hallo.
Ja, hallo.
Du bist generell ein Textproduzent in deiner Arbeit, also du bist sozusagen Redakteur und schreibst für alle möglichen Zeitschriften oder Medien, aber du bist hauptsächlich Autor und deine bisherigen Bücher kennt man wahrscheinlich teilweise, wenn man Musik interessiert ist. Du hast, glaube ich, immer Bücher geschrieben, wo es mehr oder weniger sehr viele Songs aufgelistet sind, die etwas gemeinsam haben, wie zum Beispiel missverstandene Lieder oder Protestsongs oder, und dann glaube ich, über Schlager. Ist das so in etwa richtig?
Ja, ich beschäftige mich mit Songs, wie sie mit uns kommunizieren und wie sie wirken, wie sie funktionieren auch. Und das erste Buch ging tatsächlich um Song-Missverständnisse. Also da geht es um das, was auf der Seite der Hörerinnen und Hörer schieflaufen kann, dass man eben den Song ganz anders versteht, als er gemeint ist. Das zweite war, wie Songs in die Gesellschaft wirken. Kontroverse Songs, also auch sowas wie Je T'aime, Skandalsong, bis hin zu Rammstein und Rechtsrock und Gangsterrap. Und dann ging es im dritten Buch nicht unbedingt um Schlager, es ging um das, was auf Produzentenseite schieflaufen kann, auf Textebene, eben um aus meiner Sicht missratene Lyrics. Und natürlich wird man da im Schlagerbereich besonders fündig, ne? Deswegen nimmt er da einen großen Raum ein. Aber es geht eigentlich um Textpatzer, schräge Bilder, völlig abstruse Behauptungen, Grammatikpatzer, komische Reime und sowas. Und ja, und im neuesten Buch, Playlist zum Glück, da geht es um Songs, die Lebensratschläge für ein erfüllteres Leben geben.
Was war bei dir zuerst da? Also hast du da deine ersten drei Bücher geschrieben und hast dann gesagt, so jetzt brauche ich irgendein Thema fürs vierte und dann hast du überlegt und es ist Glück gewesen oder warst du vorher schon ein Glückssuchender und bist dann erst drauf gekommen?
Ich bin dann erst drauf gekommen. Eigentlich hatte ich nach dem zweiten Buch schon das Gefühl, naja, das war's mit den Musiksachbüchern. Und dann fiel mir eben das mit den missratenen Songs ein. Das war auch inspiriert von einem englischsprachigen Buch. Und dann dachte ich nach dem dritten Buch, ach, das war's eigentlich mit den Musiksachbüchern. Und dann haben sich ja unsere Zeiten so verändert. Also es wird ja immer turbulenter und auch eigentlich, sagen wir mal, immer verstörender, was so passiert. Und ich habe selbst gemerkt, dass ich ja als Musikfan mich permanent mit Songs auch zuballere, auch um mich zu trösten oder um mich in Gang zu halten, ne, und mich zu motivieren. Und dann dachte ich, Mensch, kam dann von ganz allein, gibt es nicht sowas wie eine Playlist zum Glück? Ne? Und so kam die Idee und deswegen bin ich eigentlich erst sehr spät drauf gekommen, aber ausgelöst durch das, was im Moment in unserem Leben, in unser aller Leben passiert.
Ist das dann was, wo du dann recherchierst zum Thema Popsongs und Glück oder greifst du da auf einen breiten Fundus zurück an Wissen über Pop? Oder ist es eine Mischung, nehme ich an?
Ja, es ist eine Mischung. Vor allen Dingen ist es ja so, die Playlist zum Glück kann es ja eigentlich gar nicht wirklich geben, denn jeder hat ja seine eigene Playlist zum Glück. Das heißt, das sind ja Lieder, die können auch total traurig sein oder deprimierend eigentlich, aber sie trösten eben. Und wenn man jetzt schon, wenn wir drei schon, sagen wir mal, sagen würden, schreib doch mal deine 50 Lieblingslieder auf, dann hätten wir wahrscheinlich nicht 50 mal dieselben, sondern 150 verschiedene. Und wenn man das dann weiter treibt, dann hätte man Tausende, zigtausend und man könnte überhaupt kein Buch darüber schreiben. Und deswegen habe ich das eingeengt und habe gesagt, ich suche nach Songs, die uns Lebensratschläge geben, explizit im Text, weil ich ja immer auch auf die Texte achte, oder nach Songs, aus deren Texten man zumindest sowas rausziehen kann. Und dadurch wurde, sagen wir mal, die Auswahl schon wesentlich kleiner und ich hatte natürlich auch mehr als 100 oder 99,5, da habe ich einfach ein paar weitere Empfehlungen gemacht. Aber dann kam ich eigentlich auf einen überschaubaren Songkorpus sozusagen und den habe ich dann in ein Buch gegossen.
Wir würden das jetzt heute gerne so aufreißen, das Thema. Wir halten uns auch für Experten unseres eigenen Glücks. Wir würden das so reihum machen. Das machen wir manchmal also, dass jeder von uns sozusagen immer ein Lied auswählt und das dann halt mal, dass wir dann anspielen und dann das kurz erklärt wird, warum das ein Ratschlag zum Glück sein kann. Mhm. Ist das okay für dich?
Absolut.
Also wir dürfen uns dann reinfunken,
bitte,
unter den Nägeln brennt. Wir dürfen uns dann reinfunken gegenseitig.
Auf jeden Fall, klar.
Gut, fangst du an?
Ich soll anfangen, dann mache ich das. Ich muss hier erstmal in meine Liste gucken. Also ich habe als ersten Song Carol King Beautiful ausgewählt. Ich finde, es ist nicht nur einfach ein tolles Lied, es ist ja auch von einem der berühmtesten Rockalben aller Zeiten, Tapestry, gilt als das Singer-Songwriter-Album. Und was ich ganz schön finde, ist, dass sie eine Erfahrung beschreibt auf dem Bahnsteig, dass sie irgendwie in die Gesichter der Leute blickt. Und um es kurz zu machen, irgendwann stellt sie fest, dass Leute aufeinander reagieren und dass praktisch, wenn man böse guckt, der andere vielleicht auch dann böse wird oder ist. Ne? Und dass, wenn man aber fröhlich guckt, lächelt, dass man das Lächeln auch zurückgespiegelt kriegt. Ne? Und das macht einen attraktiver, deswegen wahrscheinlich auch der Titel Beautiful. Und es ist eine sehr einfache, banale Weisheit, die ich aber auch selbst schon im Alltag erfahren habe. Wenn ich mit einem Lächeln durchs Leben gehe oder wenn mich jemand auch anlächelt im Supermarkt oder sonst wo und man ins Gespräch kommt, dann ist das Miteinander einfach viel schöner und es rettet einem manchmal sogar den Tag.
Ist das dann sowas, zum Beispiel jetzt in Beautiful, dass du dann im Auto sitzt oder du kommst von irgendwo nach Hause und hast gerade was erlebt und denkst da, ah, das war jetzt so wie in dem Song Beautiful, dass du das tatsächlich dann ja, gedanklich nochmal durchspielst.
Kann ich sagen. Ne? Und ich muss auch sagen, dass ich mich beim Schreiben dann zum Teil mit diesen Songs selbst bearbeitet habe. Ne? Wenn ich mal schlecht drauf war oder irgendwie, dann fiel mir irgendwann ein, Mensch, hast du doch gerade drüber geschrieben, denk doch mal an den und den Song, verhalte dich anders. Also es hat mir selber auch geholfen und ich fühle mich durch manche Erlebnisse an die Songs und durch manche Songs an die Erlebnisse erinnert, auf jeden Fall.
Das funktioniert bei dir, wirst du dann wirklich besser drauf?
Ja, also ich war wirklich vor ein paar Wochen im Supermarkt, war irgendwie zerknirscht, was weiß ich, schlecht geschlafen und dann hat mir einer einen Vortritt gelassen, weil ich nur irgendwie, was weiß ich, zwei Sachen hatte. Wir kamen ins Gespräch und es war super nett und danach bin ich aus dem Supermarkt gegangen, hey, bin ganz anders drauf, rettet meinen Tag, also ist wirklich wahr.
Na, irgendwas strahlt man schon aus, ne? Ich weiß nicht, ob es nur das Lächeln an sich ist, wenn der Rest nicht passt, ist es vielleicht irgendwie nicht ganz authentisch. Aber irgendwas, eine Offenheit oder eine Stimmung strahlst du auf alle Fälle aus und die kommt dann zurück.
Ja, es geht auch nicht darum,
der Moment ist.
Dass man jetzt was vorspielt und übertrieben freundlich zu allen ist. Das wäre ja auch furchtbar. Ne?
Nee, aber das sind halt die Amerikaner.
Ja, genau. Ne? Da ist so dieser Smalltalk und so. Und sobald es dann ernster wird, auf einmal ziehen die zurück. Und so habe ich es doch gar nicht gemeint. Wobei aber, wenn man das in Maßen macht, einfach der Umgang miteinander viel entspannter ist. Ne? Also auch Probleme oder so, die kann man dann viel leichter lösen, wenn alle erstmal lächeln und sagen, kriegen wir schon hin und entspannt bleiben. Ne? Waiting at the station with a workday window blowing, I've got nothing to do but watch the passersby. Mirrored in their faces I see frustration growing and they don't see it showing. Why do I? You got with a smile on your face and show the world all the love in your heart. Then people gonna treat you better. You're gonna find, yes you will, that you're beautiful as you feel.
Darf ich gleich ein Lied nachschießen? Passt nämlich dazu, weil es irgendwie genau das Gegenteil ist. Ich habe mal ein Buch gelesen, ich weiß nicht, ob die Theorie stimmt, könnte man schon vorstellen, was es dran ist. Jeder hat ja so ein bisschen sein eigenes Glück und seine Strategien zum Glück und das lässt sich wahrscheinlich schwer erforschen. Aber es ist, glaube ich, habe ich zumindest gelesen, es ist relativ erwiesen, was unglücklich macht oder was sozusagen einen runterziehen kann. Da glaube ich, ganz schlecht ist Selbstmitleid, weil wenn es einem schlecht geht, geht es einem eh schlecht. Also das Selbstmitleid ist ja dann nur ein Verstärker, der überhaupt kein produktives Gefühl ist. Also es bringt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes einen nicht weiter. Und außerdem ist es, glaube ich, so, wenn man so ein Miesepeter ist, der immer selbstmitleidig ist, dann geht man den anderen ziemlich auf die Nerven. Und jetzt gar nicht nur im Sinne von Nervensäge, sondern es heißt ja auch, einer der größten Stressoren, die man im Leben haben kann, ist, wenn man sich um sehr Kranke kümmern muss und oder wenn man ständig mit Leuten zu tun hat, die einem irgendwie runterziehen, weil die eben negative Energie versprühen und dass das ja wirklich dann übertritt. Da fällt mir natürlich musikalisch gesehen ein Mann, nämlich Stephen Patrick Morrissey von den Smiths, ja, weil der hat ja das richtig kultiviert, dieses Selbstmitleid, und eigentlich hat er das nie losgelassen. Und ich hätte da ein altes Lied, und das heißt Heaven Knows I'm Miserable Now, wo er halt sagt, naja, mir geht's so schlecht. Und ich habe Arbeit gesucht und jetzt habe ich Arbeit gefunden und mir geht's noch immer schlecht. Und jetzt habe ich eine Freundin gehabt, jetzt habe ich keine mehr und mir geht's noch immer schlecht. Also es ist alles, es geht nichts weiter. Ne?
Da könnten ja die Kings drauf antworten mit Stop Your Snobbing, kennst du das? Gecovert dann von den Pretenders.
Snobbing heißt, hör auf mit deinem
Weinerlichting. Ne? Und ja, die Pretenders, die Sängerin, war dann zusammen sogar mit dem.
Morrissey?
Mit Ray Davies.
Achso, ja.
Kingsache. Die Antwort jetzt auf das.
Okay.
Aber wir bleiben bei den Smiths.
Magst du die Smiths?
Ja. Also nicht alles, aber einiges. Ich meine, ich mag jetzt Morrissey nicht mehr, weil er zuletzt ja durch irgendwelche, naja, so ein bisschen rechte oder rechtskonservative, populistische Aussagen aufgefallen ist. Aber die Smiths fand ich schon gut. Und gerade bei dem Lied fällt mir auch ein, dass es ja damals auch die Thatcher-Ära war. Ne? Und dass man ja da praktisch unter diesem Neoliberalismus oder wie das hieß, gelitten hat. Und Pop hat ja auch mal mit Haltungen zu tun. Und ich denke, dass es einerseits schon natürlich junge Leute angezogen hat, die wirklich so auch drauf sind. Die haben sich bestätigt gefühlt durch das Lied. Aber es ging natürlich auch darum, dass die Zeit der großen Revolutionen aus den 60s, Hippies und 68er und Anarcho und was weiß ich vorbei war. Und es ist ja dann schon auch so eine bisschen lamoyante Haltung, wo man sagt, okay, kämpfen lohnt sich nicht mehr. Man ist ein bisschen desillusioniert. Und für mich stand das auch immer so ein bisschen für das Wundenlecken einer Generation, die eigentlich gar nicht mehr weiß, wo sie hin soll und die sich aber irgendwo eingeengt fühlt. Ne? Insofern hat das verschiedene Aspekte und Dimensionen, aber natürlich bin ich auch der Meinung, dass Selbstmitleid am wenigsten hilft, um voranzukommen. Ne?
Eine Einschränkung könnte man vielleicht machen. Mir hat mal jemand geraten, also da es mir mal schlecht ging, habe ich mich halt über meine ganzen Probleme auslassen. Und die hat dann gesagt, wir können das jetzt schon machen, aber dann sagen wir, jetzt ist Start und dann in 20 Minuten ist es vorbei und das ist dann vielleicht gut für dich, wenn du das jetzt mal einfach dich selbst vermitleidest. Vielleicht hilft es ja irgendwie vom Feeling her, aber dann ist es wieder aus und dann macht man einen Schnitt und dann geht es wieder produktiv weiter. Ja? Also man kann vielleicht, wenn man das absteckt, ist es vielleicht ganz gut. Aber es muss dann halt ein definiertes Ende haben, weil sonst bringt es gar nichts mehr. Ne?
Auf jeden Fall.
Bist du manchmal selbstmitleidig, Lukas?
Ja, natürlich. Natürlich, sowieso. Ja. Ich glaube, wenn ich am nächsten Tag aufwache, ist bei mir, da wird eine Festplatte gelöscht. Da geht es dann nämlich Gott sei Dank nicht von vorne los. I was happy in the haze of a drunken hour, but heaven knows I'm miserable now. I was looking for a job and then I found a job, and heaven knows I'm miserable now. In my life, why do I give valuable time to people who don't care if I Ich war so stolz, weil ich ein Lied gefunden habe. Man dachte, das passt wirklich super. Und ich habe das parallel gemacht zu deinem Buch, das ich da auch gelesen habe, parallel dazu. Und dann hattest du das natürlich auch in deinem Buch. Also das ist jetzt eine Überschneidung. Und zwar von Johnny Cash, Don't Take Your Guns to Town. Und das finde ich in vielerlei Hinsicht sehr gelungen. Das ist ein typisches Johnny Cash-Lied. Einfach, musikalisch einfach, in der Aussage sehr einfach. Aber man kann aus diesen ganzen einfachen Metaphern viel ziehen, finde ich. Das macht Johnny Cash irgendwie lyrisch aus. Ja, und man braucht keinen Hochschulabschluss, um das irgendwie zu interpretieren. Also es geht da darum, dass die Mutter ihrem Sohn den Tipp gibt, don't take your guns to town, leave the guns at home und so weiter. Also mach das nicht. Der Sohnemann, der hat natürlich Wanderlust, will in die Stadt ziehen und will seine Waffen mitnehmen, seine Guns mitnehmen in die Stadt und will dort Mann sein. Also der ist gerade sozusagen seinem Kindesalter entwachsen. Ist ein bisschen so, dass das Parzival-Motiv, wo da auch die Mutter Ratschläge gibt und so weiter. Beim Parzival geht das Ganze im Endeffekt dann aber gut aus. Beim Billy Joe, bei diesem Cowboy-Jungen, nicht. Wie gesagt, der geht in die Stadt, hat natürlich die Waffen mit und wird dort von einem anderen Cowboy provoziert, weil er Schnapsal trinkt, um sich zu beruhigen. Und der andere Cowboy, der hat das abgecheckt und merkt natürlich, heißt, du bist ja da irgendwie noch grün hinter den Ohren und provoziert ihn. Der Billy Boy zieht die Guns, zieht die Waffe, der andere zieht schneller und natürlich wird der Billy Boy erschossen. Und das Letzte, was er noch auf seinen sterbenden Lippen von sich gibt, ist eben der Ratschlag der Mutter. Also don't take your guns to town. Und da kann man natürlich viel rausziehen aus der ganzen Geschichte. Also was macht er? Irgendwie überschätzt er sich. Die Zeit ist vielleicht noch nicht reif, das zu tun, mit diesen Guns in die Town zu ziehen. Vielleicht auch eine falsche Überschätzung, ein falsches Selbstbewusstsein, nicht zum richtigen Moment. Und vielleicht auch unterm Strich einfach den Ratschlag von Älteren nicht anzunehmen, was vielleicht nicht immer stimmt, aber in dem Fall wäre das auch eine Art von Rat. Ne?
Ja, also ich habe es auf das Thema Grundvorsicht runtergebrochen. Das heißt, natürlich soll man Abenteuer erleben, man soll auch vielleicht ein bisschen Risiken eingehen und entdecken, aber man sollte schon ein bisschen die Risiken auch abschätzen und das tut er nicht. Gleichzeitig ja, ist es einfach dieses falsche Bild von Männlichkeit, was man auch als Rat nehmen kann. Du musst nicht irgendwie Whisky trinken können und um dich ballern, um Mann zu sein. Das Dritte ist das, was du auch schon gesagt hast, ja, dass er einen guten Rat eigentlich ignoriert. Da sollte man immer zumindest mal drauf hören. Und ja, man soll die Alarmsignale ernst nehmen und er überschätzt sich natürlich. Nicht? Ich meine, er sagt der Mutter, also ich bin sowieso nicht aggressiv, also ich würde nie schießen, aber wenn ich schießen muss, dann bin ich auch schon ziemlich schnell. Ne? Und da passt überhaupt nichts zusammen, er missachtet alles und wenn man das ins Gegenteil kehrt und Schlüsse daraus zieht, dann ist das eigentlich ein super Lebensrat.
Man könnte es auch in die Jetztzeit übersetzen. Es ist halt Gang Violence zum Beispiel. Ne? Dass man sagt, wenn du eine Pistole mit hast, kommst du halt leichter in einen Pistolenkampf rein. Oder ein Messer zum Beispiel.
Ja. Toxische Männlichkeit.
War es damals schon beim Johnny Cash. Ne? Mhm. Johnny Cash war ja eigentlich eh wie so ein Hip-Hopper von den Sujets. Oder ein Gangster-Rap eigentlich von den Themen.
Ja, ja, ich denke auch an diese Raser, ne, die sich diese Autorennen liefern und dann irgendwelche Passanten über den Haufen fahren. Ne? Und nicht nur ein anderes Leben zerstören, sondern letztlich auch ihr eigenes. Ne? Und man fragt sich dann, muss das sein?
But his mother's words echoed again. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. He drank his first strong liquor then to calm his shaking hand and tried to tell himself at last he had become a man. A dusty cowpoke at his side began to laugh him down, and he heard again his mother's words. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill. Don't take your guns to town. Bill with rage, then Billy Joe reached for his gun to draw. But the stranger drew his gun and fired before he even saw. As Billy Joe fell to the floor, the crowd all gathered round and wondered at his final words. Don't take your guns to town, son. Leave your guns at home, Bill.
Don't. Ja, also ich würde bei, ja, nicht bei Johnny Cash bleiben, aber dieselbe Kategorie von Interpret. Ich würde einen Song von Bob Dylan nehmen, Do Right to Me Baby. Und ja, vielleicht hören wir da auch erstmal rein. Toller Song. Ich bin eigentlich gar nicht so der Bob Dylan-Fan, aber diese Platte Slow Train Coming, glaube ich, war das, gefällt mir auch, weil Mark Knopfler die produziert hat und mitgespielt hat. Ich glaube, sein Drummer auch von den Dire Straits. Ist also auch schicke Musik. Aber er formuliert darin eigentlich das, was man gemeinhin als goldene Regel bezeichnet. Und das heißt übersetzt in Sprichwort, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Und natürlich ist das auch, klingt es banal, aber wenn man sich mal überlegt, wenn jeder das beherzigen würde, ne, also alle Menschen würden das beherzigen, dann hätten wir wirklich eine ziemlich fantastische Welt. Damit kann man natürlich einem Putin und einem Trump nicht kommen, aber für sich selbst im Alltag kann man da eine Menge rausziehen. Und bei Dylan ist das natürlich auch ganz toll, dass er immer so beide Perspektiven drin hat. Er sagt nicht nur, verletz mich nicht, sondern er sagt auch, ich will auch selber nicht verletzen, also verletzt du mich nicht. Und dann hat er lauter solche Paare da und macht das also auf seine ganz eigene Art. Macht ein kleines literarisches Ereignis auch daraus. Also das heißt, textlich, musikalisch ist das eine schicke Sache und man kann noch einen Lebensrat rausziehen. Und natürlich schwingt auch so ein bisschen auf der Metaebene mit, auch seine Rolle als Rockstar. Ne? Also im Grunde sagt er auch, ich will niemanden vereinnahmen, aber ich will auch nicht vereinnahmt werden. Und das ist auch ganz geschickt, dass er da mehrere Ebenen drin hat und man kann es eigentlich auf viele Lebensbereiche auch beziehen.
Lebst du nach diesem Grundsatz, Michael?
Nein. Okay. Naja, ich versuche es auch. Also es wird mir dann auch immer wieder bewusst, wenn ich, sagen wir mal, so ein bisschen Rachegelüste habe. Ich finde auch, dass man manchen Leuten, die einem wehgetan haben, durchaus auch wehtun kann, wenn man eine Chance hat. Ne? Mhm. Aber es muss natürlich im Rahmen bleiben und man muss sich immer überlegen, bringt es das? Ne? Also macht mich die Rache jetzt wirklich so glücklich? Also ich gehe nicht hin und steche einem dann den Reifen platt oder so. Ne? Aber ich sage, naja, wenn der auf seine Art dann vielleicht auch scheitert, dann soll es ihm auch recht geschehen. Ne? Also so. Und natürlich denke ich auch, oft bringt es nichts, sich zu revanchieren. Und das heißt, ich versuche danach zu leben, aber ich bin auch nur ein Mensch und manchmal freue ich mich auch, wenn der andere eins auf die Nuss kriegt. Ne? Diese goldene Regel, ich muss gestehen, ich habe das auch nur nachgelesen, ne? Die haben wohl irgendwelche anglikanischen Christen, also in England wohl so ein bisschen rausgebracht, aber es soll angeblich ein Gedanke sein, der sich durch viele Religionen zieht. Es ist eigentlich eher fast schon was Allgemeinmenschliches.
Aber man hat ja im Christentum auch ein bisschen, du sagst, durch die guten Taten kannst du deine Zeit im Fegefeuer verkürzen zumindest. Jeder kommt ins Fegefeuer, aber die Zeit wird dann sozusagen beschnitten. Also es ist universell, ne?
Ja, genau. Wobei das Fegefeuer, glaube ich, in dem Song jetzt keine Rolle spielt. Ne? Genau.
Na, ich bleibe noch in der Kategorie, dass ich sage, das Morrissey war ja vorher auch eher ein Ratschlag, was man nicht tun soll, nämlich kein Miesepeter sein und nicht im Selbstmitleid baden. Und das nächste ist ein Lied, eine Britpop-Band, allerdings aus der zweiten oder dritten Reihe, die hat geheißen The Audience. Das war, glaube ich, Ende 90er, Anfang Nuller Jahre. Die Band war jetzt per se jetzt nicht so wahnsinnig erfolgreich oder hat es nur kurz gegeben. Hervorgegangen ist dann die Sophie Alice Baxter, die ja dann damals kurz bekannt war und wegen Murder on the Dance Floor. Und jetzt ist es ja wieder, weil, glaube ich, vor einem oder zwei Jahren war ein Kinofilm, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, aber wo dieses Lied sehr präsent war in einer Szene und da ist es dann wieder, ist sie dann wieder bekannt geworden. Und dieses Lied von The Audience heißt A Pessimist is Never Disappointed. Also ein Pessimist kann nie enttäuscht werden. Und ich habe da eigentlich jahrelang aus zwei Gründen, also mir hat irgendwie dieser Spruch hat mir gefallen und ich habe mir gedacht, das stimmt ja eigentlich. Wenn ich das Schlimmste erwarte, dann...
Ja, weil es zieht dich ja runter, oder?
Ja, und ich muss dann auch sagen, ich hatte beruflich einen Mentor, den ich aus verschiedensten Gründen sehr gut gefunden habe. Der hatte auch wirklich so eine ganz pessimistische Grundhaltung. Also der hat wirklich immer das Schlechteste erwartet. Und ich habe mir dann auch gedacht, ja, das ist eigentlich eh gescheit, weil dann kann ich eigentlich dann nur noch positiv überrascht werden. Und hiermit distanziere ich mich ganz eindeutig von dieser Sichtweise. Das bringt gar nichts, dieser Pessimismus, weil ich glaube, der Pessimist ist dann genauso enttäuscht, wenn es dann schlecht kommt. Ja. Das heißt, ich glaube, man sollte, wenn es irgendwie geht, nicht pessimistisch sein. Vielleicht realistisch, klar. Sagen wir so, optimistischer Realismus ist, glaube ich, das Beste. Mhm. Irgendwann habe ich mal gehört, wenn man sich ganz schlechte Dinge vorstellt, reagiert ja der Körper manchmal so drauf, als ob es wirklich schlecht passieren würde. Mhm. Ja? Also das macht ja schon einem was mit einem und deswegen sollte man das nicht machen. Das heißt, das folgende Lied ist ein Weg nicht zum Glück, sondern zum Unglück. Und daher soll man genau das Gegenteil machen von dem, was in diesem Lied beschrieben wird.
Na, liebe Grüße an den Mentor.
An den Mentor, ich weiß nicht, ja. Eigentlich tut er mir jetzt leid. Also ich habe jetzt 20 Jahre ihn nachgeahmt und jetzt versuche ich schon seit 5 Jahren, das wieder aus meinem System rauszubekommen. Ja. Schon langsam gelingt es mir.
Ich war früher pessimistisch, aber im Laufe der Jahre bin ich optimistisch geworden. Ne? Und ja, das ist so wie ich, ja. Mir fällt aber zu dem Lied auch noch was ein. Ich habe mich gefragt, stimmt das denn? Kann man als Pessimist eigentlich nicht enttäuscht sein? Und dann kommt wieder unser lieber Herr Trump ins Spiel. Man war ja schon pessimistisch und hat gedacht, naja, das wird schon ziemlich schlimm werden. Nur selbst für Pessimisten, würde ich sagen, hat er jeden Tag noch eine Überraschung bei. Es kommt noch schlimmer, als man eigentlich dachte als Pessimist. Ne?
I'm
Mein Song, jetzt bin ich fast ein bisschen nervös, weil das ist so ein typischer Dead-Rock-Song. Es ist so, also in Wien gibt es dieses, Radio Wien heißt das, das ist so gemütliche Musik, die halt, die ich jetzt auch eigentlich ganz gerne höre. Das ist Sonntagnachmittag, man weiß nicht genau, wohin mit der Zeit, oder man fährt mit dem Auto von A nach B und dreht das Radio auf und dann spielt es fast immer von Supertramp It's Raining Again. Und natürlich sagen dann viele, es ist abgedroschen, aber ich stehe zu diesem Lied. Ich habe es früher, war ich auch Mitglied der Indie-Partei und Indie-Polizei, da habe ich das natürlich nicht geschätzt. Mittlerweile muss ich sagen, es ist ein Lied, das mich zum Tanzen bringt. Also es macht schon mal gute Laune. Gute Laune hat jetzt nicht mit wirklich glücklich sein zu tun, aber es ist ein Lied schon mal musikalisch, das mich zum Tanzen bringt. Und du hast auch so ein Lied in deinem Buch erwähnt, das ein bisschen mit Raining und zu tun hat. Und Resilienz ist das Thema so ein bisschen. Wie kann man sich gegen Regen wappnen, der natürlich kein Regen ist, der natürlich eine Unwägbarkeit im Leben darstellt, was auch immer das ist. Du hast erwähnt vom B.G. Thomas, Raindrops keep falling on my head.
Ja.
Wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, richtig. Ja.
Ja.
Genau.
Raindrops are falling on my head. And just like the guy's feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. So I just did need some talking to the sun.
Damit lässt sich das vielleicht ein bisschen vergleichen von der Aussage her.
Ja, ja, schon. Ja. Also das andere ist ja ein Lied zu einem Western, zu so einem Neo-Western. Und im Grunde sagt er eigentlich, die Gefahr droht. Es geht ja um Outlaws, die da verfolgt werden. Und eigentlich dreht sich's langsam ins Negative. Und trotzdem versucht er, optimistisch zu sein. Mhm. Und hier ist es ja, es regnet, er hat einen Freund verloren. Ne? Too bad I'm losing a friend oder irgend sowas. Genau, aber ja. Er sagt, komm, kämpfe, raff dich auf. Und nach dem Regen wird auch wieder der Sonnenschein kommen. Geht schon genau in dieselbe Richtung. Genau. Ja, genau.
Hm. Aber der Anlass ja damals angeblich wirklich da war, weil es ging um die Trennung von Supertramp. Die haben sich dann kurz darauf aufgelöst.
Genau.
Der Roger Hutchins hat sich da quasi von seinem Partner, dem Rick Davies, verabschiedet. Und das Lied ist ja auch auf der letzten Platte von Supertramp. Hm. Ich glaube 1983, die da auch hieß Famous Last Words. Also da passt alles so ein bisschen, das ist wie so ein Puzzleteil, da passt alles ganz gut zusammen. Genau. Und was ich in diesem Lied besonders gern habe, ist im Refrain, wo man sich mich jetzt tanzend auch vorstellen muss, da kommt dieses Come on, little fighter. Also er nennt sich selbst nicht nur Fighter, sondern Little Fighter. Also wie man sich selbst so ein bisschen eh so liebkost und ein bisschen beschützt, das wäre vielleicht so eine Art von Achtsamkeit. Schon fighten und wieder hochkommen, aber eben als Little Fighter und nicht als brutaler Kämpfer, der ohne Kompromisse da jetzt drauf loshaut. Das ist das, was mir an dem Lied gut gefällt.
Gut, ich habe jetzt einen Song mal aus einem anderen Genre, so ein bisschen Rap, aber kein Gangster-Rap oder Hardcore, sondern eigentlich so ein Mannheimer Rapper, der ganz komisches Zeug zum Teil macht, ein bisschen Battle-Rap, aber auch manchmal über Haschkonsum singt und dann plötzlich so ganz liebliche, schöne Lieder hat, in denen er richtig nette Ratschläge gibt. Und der Mann heißt Green oder nennt sich Green mit 3 E und das Song heißt Nein.
Wird Zeit, dass ich mal Nein sag, weil ich sonst halt nach nicht einschlaf. Ja, ich weiß, manchmal mach ich's mir zu einfach.
so gemeint hab. Nein zu sagen im Leben ist wichtig. Manche Menschen abzuweisen ist richtig. Denn vergiss nicht, einige sind giftig. Hinter jedem Nein gibt es immer einen Lichtblick. Immer ja zu sagen und im Inneren macht es tick tick. Das Fass ist irgendwann so voll, dass es dein Genick bricht. Zu oft ja gesagt, meinte eigentlich nein. Wollte keinen verletzen, doch genau das traf ein. Leider bin ich zu nett für die Welt. Scheinbar ist das mein Naturell. Leider verspreche ich zu schnell. Besser, ich rette mich selbst. Wird Zeit, dass ich mal Nein sag, weil ich sonst halt nach mich einschlaf. Ja, ich weiß, manchmal mach ich's mir zu einfach. Auch wenn ich's nicht so gemeint hab. Wird Zeit, dass ich mal Nein sag.
Ich finde, das ist eigentlich fast schon goldig, wie er das formuliert, aber er spricht ein Problem an, das, glaube ich, viele Menschen haben, dass sie halt einfach es allen recht machen wollen, eben ein bisschen sehr harmoniebedürftig sind und dabei eigentlich Dinge dann eher schlechter machen. Das heißt, statt Grenzen zu setzen, versuchen sie sich irgendwo auf die anderen einzustellen, dabei verzetteln sie sich, dabei wecken sie falsche Erwartungen und irgendwann verliert sich dieser Mensch, der da es allen recht machen will. Und hätte er einfach vorher schon klare Grenzen gesetzt, dann wäre für alle Beteiligten das Leben einfacher gewesen. Ne? Und das, finde ich, bringt er in diesem Song einfach wunderschön rüber. Ich denke, manchmal macht man ja durchaus was, was man jetzt nicht machen wollte. Aber ich finde, wenn man sagt, man macht es, dann muss man es dann auch richtig machen. Oder man muss klar Nein sagen. Aber dieses Durchwachsene, ne? Nicht Fisch, nicht Fleisch, das ist eben ungesund für alle Beteiligten.
Aber es ist aber schwer, dieses Nein sagen. Also ich kenne das auch von mir. Es ist, ich habe da ein paar Momente in meinem Leben, wo ich Wochen, Monate mit dem Nein sagen gekämpft habe.
Ja. Warren Buffett, einer der reichsten Menschen der Welt, hat gesagt, wirklich erfolgreiche Menschen sagen zu fast allem Nein.
Ja, es scheint viele Leute anzusprechen. Ne? Ich merke das auch bei Lesungen, da wird dann immer ordentlich geschmunzelt im Publikum, wenn ich das bringe. Und man sieht einfach wissende Blicke, also es trifft einen Nerv, das Lied.
Ich bleibe jetzt noch immer bei den ambivalenten Dingen. Ich habe, eigentlich sind fast alle meine Lieder, weiß ich nicht, ob es wirklich gute Ratschläge sind. Mein nächstes Lied wäre von Jesse J. Price Tag. It's not about the money, money, money. We don't need your money. We just want to make the world dance. Forget about the price tag. Also das Preisschild ist uns egal. Ja, Geld macht nicht glücklich, Geld macht glücklich. Ich glaube, es ist zweischneidig. Ich glaube, wenn grundsätzlich alle Bedürfnisse erfüllt sind, dann ist es gut, wenn man viele Dinge macht, ohne aufs Geld zu achten. Das, was wir zum Beispiel hier machen, wird uns nicht reich machen, Lukas.
Nein.
Das muss ich jetzt mit dieser harten Sache muss ich dich jetzt konfrontieren.
So, dann sage ich jetzt Nein und steige aus.
Also ich glaube, man soll schon manchmal Sachen machen, nicht wegen dem Geld, oder das ist wahrscheinlich das Ultimative auf der Bedürfnispyramide, aber ich glaube, wenn man sehr wenig oder zu wenig Geld hat, dann macht Geld, glaube ich, unglaublich glücklich. Also von null oder wenig ausgehend ist, glaube ich, Geld ein Orga-Glücksfaktor, wenn man halt aus dem Elend rauskommt, und das ist natürlich dann sehr gut. Es gibt auch Studien, wie lange Geld glücklicher macht, und da ist, glaube ich, muss das jetzt inflationsanpassen oder so. Es gab gleich vor 10 Jahren eine Studie, da war das so circa bei irgendwo zwischen 70.000 und 100.000 Euro, dass man sagt, bis zu diesem Punkt macht Geld eigentlich immer glücklicher und dann irgendwann verläuft sich's oder dann macht sozusagen, ob ich dann jetzt 100.000 habe oder 3 oder 4 oder 500.000 oder 1 Million im Jahr zur Verfügung, wird man dann wahrscheinlich nicht mehr glücklicher werden. Das kann ich mir so vorstellen. Mhm. Aber gehört, irgendwann gibt es dann wieder ins Negative. So ab 6 oder 7 Millionen.
Da war ich noch nie.
Da ich schon mal, ich kenne später so Erfahrung. Da soll es dann wieder schlechter werden, weil da bekommt man so viele Bittbriefe, die sind angeschnorrt und außerdem ist dann schon schwierig, das Vermögen zu verwalten. Mhm. Vielleicht driftet man dann auch in den Materialismus ab. Mhm. Kurz gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob diese Botschaft in diesem Lied It's Not About the Money, ich glaube, die ist einerseits richtig und sie ist einerseits aber auch falsch.
Ich habe die gegoogelt, die Dame, die das singt, die ist ja auch dann geschitstormt worden zu der Zeit. Also da gab es durchaus Kritik.
Ich habe geschaut, wie hoch ihre Ticketpreise sind und ob es wirklich, ob es Not About the Money ist, aber die Tickets sind ganz normal, also so 70 bis 100 Dollar. Ich
eigentlich nur Benefit spielen.
Genau.
Es gibt ja diesen schönen Spruch, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt ungemein. Ne? Und daran glaube ich. Also mir ist Geld wichtig, damit ich einfach leben kann und halbwegs sorgenfrei existieren kann. Die Sorgen gibt es dann trotzdem, aber ich brauche Geld nicht, um ja, glücklich zu sein, ne? Also, sondern es ist einfach ein Mittel zum Zweck, um gut durchs Leben zu kommen. Und Glück ist für mich anders definiert.
Beim nächsten Lied muss ich mich auch gleich wieder mal entschuldigen, weil ich glaube nicht, dass Tokotronic mit Esoterik und Spiritualität viel am Hut haben. Aber ich werde das jetzt, bin ja Gymnasiallehrer und habe Deutsch und werde jetzt ein Lied von Tokotronic auf diese Weise ein bisschen zerpflücken. Es ist jetzt nicht der Ratschlag implizit in den Texten oder im Text rauszulesen, aber ich glaube, man kann da ein bisschen was rausfiltern. Und zwar geht es da um das Lied Der schönste Tag in meinem Leben von Tokotronic. Und ich finde, dass der Dirk von Lotzow, der Texter von Tokotronic, da es schafft, auch wieder durch ganz, ganz einfache Hinweise, was offen zu legen, was dann vielleicht doch gilt, auch als Ratschlag für ein besseres Leben. Wenn er da anfängt zu singen, der schönste Tag in meinem Leben war ein Donnerstag. Und ich finde, der Donnerstag, das ist der Tag ohne Eigenschaften. Das ist halt natürlich nicht der erste Tag, der letzte Tag in der Woche, nicht der mittlere. Vielleicht könnte noch der Dienstag sein, aber der Dienstag und der Donnerstag, die haben nichts. Das ist irgendwie nackt, ein nackter Tag. Ne? Und dann singt er weiter. Auf der Straße, auf dem Parkplatz, auf dem Supermarkt. Also wäre der Donnerstag ein Ort, dann wäre das eine Straße, ein Parkplatz, ein Supermarkt. Hat auch nichts, ist auch fern von Glamour, kein Glamour-Faktor. Und so geht es dann weiter. Er beschreibt dann diese Ortschaft oder diese Stadt mit einer komischen Passage, durch die niemand mehr flaniert. Also jetzt merkt man, er ist irgendwo, das Ganze ist negativ konnotiert. Und dann geht es weiter.
Doch recht schöne Stadt, überall, wo ich nie bin und niemand mich gesehen hat, schaute ich mich um und ich war allein und ich fühlte mit der Hand in meinen Taschen und ich fand einen Zettel, auf dem stand, das ist der schönste Tag.
Überall, wo ich nicht bin, in dieser, jetzt wird spannend, doch recht schönen Stadt. Also jetzt schon langsam kommt so, er bekommt mit oder das Einsehen, dass es gar nicht so schlecht ist dort, wo er eigentlich ist. Überall, wo ich nicht bin und niemand mich gesehen hat. Ja, also es gibt Orte, die eigentlich schön sind, wo er aber eigentlich nie ist. Ratschlag, geh doch öfter einfach dorthin, wo es schön ist. Ja, der erste Hinweis, mach's doch. schaute ich mich um, singt er, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, und ich war allein. Und völlig ohne Grund war ich glücklich, es zu sein. Und da habe ich mir gedacht, das ist vielleicht die höchste Ebene des Glücklichseins, wenn er singt, völlig ohne Grund war ich glücklich, es zu sein. Weil wenn es den Grund gibt fürs Glücklichsein, dann ist dieser Grund ja vielleicht ein flüchtiger Grund, wenn ich es benennen kann und immer benamsen kann, warum ich mich jetzt und jetzt und jetzt glücklich fühle. Ne? Genau, und er ist allein. Also er definiert jetzt auch Glück nicht über irgendwas anderes oder über irgendjemand anderen, der ihm sozusagen da die Schiene legt und die Tür öffnet zum Glück. Er macht das selbst. Ja? Und dann geht's weiter. Und ich wühlte mit der Hand in meinen Taschen und ich fand einen Zettel auf dem Stand. Das ist der schönste Tag in meinem Leben und so weiter. Also er wühlt in den Taschen, ist vielleicht die Suche nach dem Glück. Das ist ja dann sozusagen der schönste Tag in seinem Leben. Und auch dieses Wühlen und dieses Finden des Zettels in der Tasche ist ja was ihm unvorhergesehen passiert. Also er greift ja nicht in die Tasche und nimmt den Zettel heraus, sondern er wühlt und findet diesen Zettel. Und da könnte ich jetzt natürlich, da kann man jetzt interpretieren. Also das sind ein paar so Punkte für mich. Er ist alleine, niemand schaut ihm dabei zu. Er geht an Orte, die er normalerweise nicht besucht, wo er eigentlich weiß, die tun ihm gut, die findet er schön. Er findet das Glück im Endeffekt nicht am Freitag, Samstagabend in der Disco beim Weggehen, sondern er findet das Glück am Donnerstag am Parkplatz. Also auch nicht dieses, wie soll man sagen, dieses künstliche Glück, das man sich vielleicht erkaufen kann, wenn man weggeht und Party macht, sondern er findet es im Alltag. Und das sind vielleicht so ein paar Ratschläge, die man sich aus diesem Lied vielleicht mitnehmen kann.
Und wo kommt der Zettel her, auf dem steht, dass es der glücklichste Tag ist?
Das weiß man nicht.
Das weiß man nicht. Ja, ist er ohne den Zettel auch schon glücklich oder sagt ihm der Zettel, dass er jetzt glücklich ist?
Vielleicht hat ihm sein Therapeut gesagt, du nimmst jetzt einen Zettel und schreibst drauf, das ist der schönste Tag in meinem Leben und immer wenn es so schlecht geht, holst du ihn raus und liest ihn.
Ja, aber dann passt das Wort finden nicht. Er findet den Zettel ja, ne?
Vielleicht war das eine Therapie vor vielen Jahren und er hat es vergessen.
Also ich bin schwer beeindruckt, muss ich sagen. Die Interpretation muss ich mir merken, denn ich kann nur ganz kurz sagen, dass ich mit diesem Lied so überhaupt nichts anfangen kann. Ich finde es düster. Es würde mich eigentlich eher aggressiv machen, wenn ich es öfter hören würde. Und ich finde den Text etwas verkopft und verdreht und auch so bewusst verkopft und verdreht. Ne? Und es nimmt mir ein bisschen den Spaß am Musik hören. Also ich möchte den Spaß dir jetzt nicht vermiesen, aber das, als ich das gelesen habe in der Liste, dachte ich, uiuiui, also das ist nicht meins und deswegen lasse ich euch, glaube ich, noch ein bisschen darüber reden.
Es war jetzt auch die Interpretation bewusst ein bisschen natürlich verkopft. Ja, also das ist schon klar, dass das jetzt übertrieben
ist. Aber hat. Super.
Was ich noch sagen mag zu dem Lied, vielleicht ist das dir, es wird jetzt für dich Tokotronic nicht treten, aber du hast recht, es ist natürlich sehr, sehr verkopft und düster und alles. Nur was es für mich musikalisch dann zu einem glücklichen Song macht, ist, dass das Ende, der schönste Tag in meinem Leben, das hat dann so was Hymnisches, weil das die gleichen drei Akkorde sind, die sich bis zum Schluss wiederholen und das sind wir dann ganz weit weg vom Moll. Also die Ausgangssituation natürlich ist eine düstere und dann am Schluss wird es dann für mich glücklich. Also mich hat das schon mit 16, 17.
Ich war damals ein wahnsinnig großer Tokotronic-Fan und ich habe mir diese CD gekauft und dann habe ich diesen Liedtitel gefunden oder gesehen und dann war ich, super, jetzt, das wird jetzt der Schlüssel sein zum Glück. Und ich muss jetzt dieses Lied hören und dann weiß ich es, wie es geht und dann wird alles gut. Ja? Und dann habe ich das aufgeregt und es ist nichts jetzt. Ja? Und damals fand ich es neutral oder da war ich ein bisschen enttäuscht, dass es jetzt nicht so ein Hinweis ist. Und jetzt finde ich das Lied extrem trostlos. Also ich finde, das ist eines der traurigsten Lieder, was es gibt, weil ich finde, es ist zu einer Nichtzeit, ist allein an Nichtorten. Wenn das der schönste Tag in seinem Leben ist, dann muss das ganze Leben ganz furchtbar sein. Ja? Mhm. Also ich habe das Lied extrem traurig gefunden. Aber das hat schon was, deine Interpretation. Du hast das interpretiert, was da steht. Ne?
Ja, weil es das für mich ist, ne?
Ich meine, vielleicht heißt es einfach, es kommt auf die Haltung an und wenn man eine innere Einstellung hat, dann kann man auch am tristesten Ort der Welt glücklich sein. Kann sein, ne? Aber geht, wie gesagt, nicht an mich ran.
Was geht an dich ran?
Ach, bin ich wieder dran?
Ja.
Ja, jetzt kommen wir zu dem, was wir vorhin schon mal angeschnitten haben, das Thema Humor und Selbstironie. Und da habe ich mich für David Bowie, The Laughing Gnome, entschieden. Und vielleicht hören wir da auch mal rein.
Well, I gave him roasted toadstools and a glass of dandelion wine. Then I put him on a train to Eastbourne, carried his bag and gave him a fag.
Have you got a light, boy?
Yeah, where do you come from?
No man's land.
Oh, really? In the morning, when I woke up, he was sitting on the edge of my bed with his brother whose name was Fred. He brought him along to sing me a song. Right, let's hear it. Yeah, what's that clicking noise?
That's Fred. He's a
retro gnome. Ha, ha, ha. I'm a laughing gnome and you can't catch me. Ha, ha, ha. I'm a laughing gnome and you can't catch me.
Haven't you got a gnome to go to?
No, we are nomads.
Didn't they teach you to get your hair cut at school? You look like a rolling gnome.
Yeah, not at the London School of Economics.
Now they're staying up the chimney and we're living on caviar and honey.
Von der ersten Platte ist das, gell? Ja.
Ja, ich weiß gar nicht mal, ob's über, ja doch, er hat ja anfangs mit Novelty-Songs und Musical-Inspirationen gearbeitet. Er ist dann recht schnell dann in diesen Ziggy Stardust-Kram da eingestiegen, aber das war noch so die Anfangszeit, ne? Und heute fragt man sich, wie kann David Bowie so einen Song machen, wo irgendwelche Wichte kichern im Mickey-Maus-Effekt und erzählt er eine irre Geschichte, dass er einen Wicht trifft oder der folgt ihm nach Hause und den wird er nicht los, dann schickt er ihn weg und dann kommt er aber nachts zurück mit seinem Bruder Fred und singt ihm ein Lied und am Ende sitzen alle irgendwie fröhlich zusammen, weil diese beiden Wichte begnadete Gagschreiber sind und wohnen im Schornstein bei ihm und die haben also Party zusammen und führen ein tolles Leben. Und natürlich dann immer diese Kichersounds, wie bei Novelty-Songs üblich, dass man da irgendwelche komischen Geräusche einbaut. Und und was ich dann auch toll fand, war, dass Bowie das später aufgegriffen hat in so einer Charity-Fernsehsendung. Und da hat er ein Requiem für einen lachenden Wicht angekündigt. Und in dieser Sendung ging es ja darum, dass die Leute spenden. Und dann wurde immer eingeblendet, er hat dann eine Blockflöte genommen und hat drauf rumgequietscht. Und dann wurde eingeblendet, wenn sie nicht spenden, dann werden wir dieses vierstündige Requiem in voller Länge spielen.
Es muss ein Spendenbetrag überschritten werden, dass er aufhört, nicht?
Ganz genau. Und das gibt zwar jetzt keinen expliziten Rat, das Lied, aber es zeugt für mich doch von unglaublicher Selbstironie. Und wer weiß, vielleicht ist es ein programmatischer Song, vielleicht hat er da schon seine spätere Rolle als Chamäleon durchgespielt, dass er eigentlich einfach Posen und Rollen annimmt und sich eigentlich einen Spaß aus allem macht. Ne? Also wer weiß, vielleicht ist das programmatischer, als man denkt. Und für mich steht einfach das, was er mit dem Lied gemacht hat und auch später gemacht hat, für diese Selbstironie, dass man sich selbst nicht so ernst nimmt, mit ein bisschen Humor durchs Leben geht und dann wird vieles dann auch ein bisschen erträglicher.
Man würde nicht glauben, dass so ein Gigant so ein Lied gemacht hat.
Auf jeden Fall. Und er hat es auch nie erklärt, warum er es gemacht hat. Ne? Also ich glaube, es gab damals sogar Ingenieure, im Studio, die gesagt haben, da machen wir nicht mit. Und es ist unerklärlich, wie Bowie dieses Stück eben produzieren konnte. Ja.
Aber ich glaube, er war ein extrem lustiger Typ. Also wir haben den Max hin gemeinsam.
Ja.
1999 in Wien. Und das war, glaube ich, so, war das nach einer, oder der Beginn einer Tournee und da waren einige Songs noch nicht fertig eingeprobt und so. Und der hat dann tatsächlich einige Nummern unterbrochen oder nur angespielt und kann mich erinnern, hat dann so eine Teetasse geholt von der Seite der Bühne und hat sich hingestellt und hat dann Geschichten erzählt und hat einen Cup of Tea getrunken und hat erzählt von T-Rex und halt 70er Jahre und so weiter. Also ich glaube, ein sehr unterhaltsamer, lustiger Charakter.
Ja, ja, klar, das ist ja oft so, wie sind die Leute privat, ne? Und er hat natürlich nach außen immer diese ernsten, tragischen Rollen, Major Tom und sowas gespielt, ne? Und den Thin White Duke, aber vielleicht war er privat wirklich einfach ein lustiger Typ und hat auch mit so einem Song letztlich durchblicken lassen, dass er einfach nur in Rollen schlüpft, ne?
Das Glück kennt nur Minuten, der Rest ist Warteraum. Das Glück lässt sich nicht sprechen, belächelt dein Vertrauen. Es läuft oft kilometerweit, ganz atemlos und ohne Zeit, verläuft sich zwischen vielen, verweilt für Minuten. Sieht dich nur an und murmelt, ich hab meine Zeit vertan. Du siehst in den Spiegel, verlässt ihn nervös. Du läufst umher, die Haut ist porös. Spürst deine Beine als sinnlose Last. Du bist dir selbst und den anderen verhasst. Das Glück kennt nur Minuten, der Rest ist Warteraum. Das Glück lässt sich nicht sprechen, belächelt dein Vertrauen. Du suchst in der Vergangenheit, vergisst die Zeit der Einsamkeit. Du fühlst dich verraten, es schien doch so nah. Kennt nur Minuten, der Rest ist Warteraum.